galt. Also Sie wissen, die Schriften von Aristoteles, wie wir die jetzt haben, sind ja nicht von ihm selbst so geordnet worden. Ja? Das geschah erst im ersten Jahrhundert. Und diese Ordnung ist eigentlich klassisch geblieben bis heute. Und diese Ordnung unterliegt einer ganz bestimmten Logik. Und es ist gut, sich diese Logik zu merken. Also ich hebe immer gerne die aristotelische Tradition hervor, weil die, sagen wir mal, eigentlich ab 1200, als die Universitäten entstanden, bis im 19. Jahrhundert das philosophische Denken stark geprägt hat. Nun, wenn wir uns diese Auflistung mal anschauen, ist vor allem wichtig, was da ganz rechts steht. Da steht Kategorien, Deinterpretationen, Priora Analytica, also die erste Analytiken, Posteriora Analytica, die zweite Analytiken, Topica und dann De Sophisticis Elenchis, das sind die sophistischen Widerlegungen. Das ist die klassische Abfolge des aristotelischen Organons. Wir werden das später noch sehen. Ich will jetzt klar machen, dass, wenn Sie sich anschauen, was in diese Schriften passiert, dass da schwere metaphysische Entscheidungen getroffen werden. Diese allererste Schrift, die Kategorienschrift, gilt als erste Schrift, weil die von Begriffen handelt. Das heißt, warte, ich muss mal erst sagen, damit Sie die Logik verstehen, also die Kategorien handelt von Begriffen. Die zweite Schrift, De Interpretatione, griechisch Peri Hermeneias, handelt von Sätze. Also eigentlich, wo Begriffe zusammengestellt werden. Und dann, was man darunter kriegt, die Priora Analytica und Posteriora Analytica, die Topica, die Sophisticis Elenchis, handelt von Argumentationen. Argumentationen sind wieder aus Sätzen zusammengebaut. Also klassisch betrifft die Logik Sätze. Insofern ist De Interpretatione eine kruciale Schrift, aber Sätze sind aus Begriffen aufgebaut. Also der Satz, der Baum ist grün, ist aufgebaut aus Baum und Grün. Und also die Begriffe werden in Kategorienschrift studiert, die Sätze in der Interpretation und das Argumentieren mit Sätzen in den übrigen Schriften. Nun, wenn wir schon die erste Schrift anschauen, dann werden wir sehen, dass es da eine gewisse Doppeldeutigkeit gibt, weil zwar untersucht Aristoteles da die basale Konzepte, um über die Wirklichkeit zu sprechen, die sogenannten Kategorien, aber es ist unklar, ob das jetzt nur Konzepte sind, er unterscheidet nämlich 10, oder ob es da über Dinge in der Wirklichkeit geht, die von Konzepten zum Ausdruck gebracht werden. Ja? Und das wird in der Schrift nicht ganz klar. Das heißt, wenn das Letzte der Fall ist, wenn es quasi über die Wirklichkeit selbst geht und die basale Struktur der Wirklichkeit, dann wäre das eine metaphysische Schrift. Wenn es geht um die Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit sprechen, dann wäre es eine logische Schrift. Ja? Die aristotelische Tradition platziert dieses Werk im Organon, also als logisch, aber es hat unheimlich viele metaphysische Komplikationen. Und so sehen Sie, dass in der aristotelischen Logik entweder diese Voraussetzungen unreflektiert mitgenommen werden, aber bei Problemen immer diskutiert werden. Und so sehen Sie, dass auch in der aristotelischen Logik es oft über Metaphysik geht. Vielleicht etwas deutlicher noch ist das bei der zweiten Schrift, wo es über Sätze geht. Weil was ist ein Satz? Etwas wird von etwas anderem ausgesagt. Also etwas wird einer bestimmten Eigenschaft zugesprochen. Ja, der Baum ist grün, also ein Baum und dem wird eine Eigenschaft zugesprochen. Jetzt kann man sich fragen, ist das eine Eigenschaft unseres Sprechens über die Wirklichkeit? Ja, wenn ich zum Beispiel sage, die Kugel hat zwei Seiten, eine obere und eine untere Seite. Das ist unser Sprechen über die Wirklichkeit. Der Kugel hat ja irgendwie keine Seiten. Oder ist die Wirklichkeit so aufgebaut, dass es in der Tat primäre Entitäten gibt, die im Satz auf der Subjektstelle stehen und dass diese primäre Entitäten gewisse Eigenschaften haben, die dann auf der Prädikatstelle stehen. Also wenn wir Informationen austauschen können in Form des Satzes, es ist P, Subjekt ist Prädikat, kann man sich fragen, weshalb funktioniert das? Antwort könnte sein, ja, weil das die basale Struktur der Wirklichkeit ist. Das braucht übrigens nicht so zu sein. Das ist damit nicht notwendigerweise bewiesen. Aber Sie sehen, dass die Art und Weise, wie über Sätze gesprochen wird, schon eine Entscheidung über die Struktur der Wirklichkeit implizieren kann. Ja? Und noch klarer wird es, wenn Sie über das Argumentieren sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal Gedanken darüber gemacht haben, dass es eigentlich sehr merkwürdig ist, dass man mit Hilfe von Wissenschaft, also mit Hilfe von Argumentieren, mit Hilfe von Begriffen, von Sätzen, etwas über die Wirklichkeit vorhersagen kann. Weil diese Sätze und diese Argumente, die haben ja nichts mit der Wirklichkeit als solche zu tun, die bedeuten nur Wirklichkeit. Weshalb kommt es, dass man dennoch, wenn man einen gewissen Input hat und man fängt an zu rechnen und allerhand Argumente darauf loszulassen, dass man damit Vorhersagen machen kann über die Wirklichkeit, die vorher in diese Formel eingeflossen ist, ist natürlich ziemlich überraschend, dass das funktioniert. Und deshalb haben viele Philosophen auch behauptet, ja, das kommt, weil letztendlich die Struktur des Argumentierens die Struktur der Wirklichkeit zum Ausdruck bringt. Also die Struktur des Argumentierens bildet mehr oder weniger die Struktur der Wirklichkeit ab. Ja? Anderen wieder haben gesagt, nein, das ist ja doch wohl gar nicht so, weil die Zeichen, also das Zeichen für Baum, hat ja gar nichts mit Baum zu tun. Also wenn ich Baum auf ein Blatt Papier schreibe und sage, hier, das ist Baum, dann sagen sie, ach, das Blatt Papier ist nicht so gut, weil das kommt von einem Baum. Gesetzt, ich würde das auf einen Stein schreiben und sage, hier, das ist Baum, also da ist in diesem Ding, wo Baum draufsteht, sitzt ja nichts drin, weil was von einem Baum kommt. Dennoch, wenn ich das so einsetze als Zeichen für Baum, weiß jeder, dass das auf etwas in der Wirklichkeit verweist, das Baum ist. Aber wenn du darüber weiter nachdenkst, kannst du dich fragen, wenn ich jetzt anfange, Sätze daraus zu machen, aus solche Bausteine und nachher Argumentationen, wie kann es dann überhaupt sein, dass ich damit also tiefer in die Wirklichkeit eindringen kann? Weil ich lerne doch nichts mehr vom Baum, wenn ich diesen Stein zerbrösele, ja, oder den Stein mit einem anderen Stein vergleiche. Ja? Deshalb auch, dass die Aristoteliker oft gesagt haben, nein, dieses Argumentieren als solche hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist nur die Struktur, eine formale Struktur. Aber das ist natürlich auch wieder eine metaphysische Entscheidung. Ja? Also man sieht, dass obwohl klassisch man trennt zwischen Logik und Metaphysik, diese zwei Bereiche dennoch viel näher zusammenkommen, als man denken würde. Also metaphysische Auffassungen werden in der Logik argumentiert und umgekehrt. Zum Beispiel die Entscheidung, um eine zweiwertige Logik aufzubauen und keine dreiwertige, ist eine metaphysische Entscheidung. Wenn die Logik ein formales System ist, kannst du auch eine zehnwertige Logik aufbauen, wenn du willst. Ist nichts dagegen. Aber wenn du eine zweiwertige, dann triffst du eine gewisse Entscheidung. Du kannst sagen, okay, ich mache eine zweiwertige, weil die also mir besser die Struktur der Wirklichkeit zum Ausdruck bringt. Also da fließt eine metaphysische Überzeugung rein. Oder umgekehrt, das Sein, zum Beispiel das Objekt der Metaphysik ist eine logische Entscheidung, weil Sein als solches gibt es natürlich nicht. Ich bin noch nie etwas begegnet in meinem Leben, wo drauf stand, hier, das ist sein als Seiendes. Weil jedes Ding immer entweder Stuhl, Tisch, Mensch, Baum, Gras, Gebäude, Satze, Melodie, weiß ich nicht was. Es gibt nichts, was nur Sein ist. Es gibt nichts, was nur ist. Das ist eine logische Abstraktion. Und eine gewaltige logische Abstraktion. Ja, das heißt, wenn man so mal leicht sagt, okay, die Metaphysik hat als ihren eigenen Gegenstand das Sein der Seienden oder das Seiende als Seiendes, dann setzt das eine logische Entscheidung voraus, nämlich wie bildet man Prädikate? Also das ist das allerabstrakteste Prädikat. Ja? Diese Dinge werden wir im Laufe der Vorlesung sehen. Aber bevor man gut weiß, was da eigentlich los ist, weil natürlich, Sie können sich so mal die Geschichte der Logik anschauen, und das ist schon höchst interessant. Und Sie können sich mal die Geschichte der Metaphysik anschauen. Das ist auch höchst interessant. Oder ein logischer Traktat oder ein metaphysischer Traktat. Aber, und das will ich jetzt mit dieser Vorlesung tun, es ist gut, sich mal zu überlegen, was sind das eigentlich für Wissenschaften? Und deshalb habe ich ja gleich vom Anfang an hervorgehoben, das sind Wissenschaften der Wissenschaft. Also wenn wir uns jetzt mit Logik oder Metaphysik in ihre systematische und historische Gestalt beschäftigen, dann ist es, denke ich, erstmal ganz wichtig zu wissen, was ist eigentlich eine Wissenschaft? Und wenn jetzt die Logik und Metaphysik sich als die Hüterinnen der Wissenschaft sehen, dann muss man natürlich erstmal wissen, was ist Wissenschaft? Und in der heutigen Vorlesung, also heute, werde ich genau über den Charakter der Wissen, was jetzt eigentlich Wissenschaft ist, also was das Charakter von Wissenschaftlichkeit ist. Weil erst dann, ist meine Überzeugung, kann man viele Probleme in der Geschichte der Logik und Geschichte der Metaphysik verstehen. Es ist nämlich gar nicht selbstverständlich, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Das wird sein, was ich heute versuche zu vermitteln. Und das ist schon gar nicht selbstverständlich, sich mit Wissenschaften der Wissenschaften zu beschäftigen. Dass man den Philosophen immer also vorgeworfen haben, dass sie zu nichts taugen, ja, und dass es völlig unklar ist, was die eigentlich tun, das kriegt man bei der Logik und der Metaphysik am allerstärksten, weil die am abstraktesten sind. Aber ich werde ein Plädoyer halten für diese Logik und Metaphysik als Wissenschaft der Wissenschaften. Aber dafür muss ich erstmal einige Bausteine legen. Und es lohnt sich hier, es lohnt sich hier, es lohnt sich hier in die Geschichte mal zu schauen und vor allem in der Antike. Weil Wissenschaften, so kann man es vielleicht pointiert zum Ausdruck bringen, Wissenschaften sind eine Erfindung. Und eine Erfindung, die nicht ganz glatt ging. Also wir können uns das heute gar nicht vorstellen. Aber es gab in der griechischen Antike einen großen Widerstand gegen Wissenschaft. Ganz natürlich werden Sie sehen, wenn man mal anschaut, wie diese Entdeckung Wissenschaft eigentlich gemacht wurde, und noch stärker einen Widerstand gegen so etwas wie Logik und Metaphysik. Wissenschaft ist nämlich kontraintuitiv. Der Bereich, der mit Wissenschaft also erschlossen wird, geht ja in erster Instanz weg von das, was man erfährt. Also wenn ich einen Baum sehe, dann weiß ich genau, was ich sehe. Wenn ich ihm aber einen Begriff gebe oder eine Definition von Baum, ich meine, was haben sie? Dann haben sie eine Reihe von Buchstaben. Gesetz, da steht, Lebewesen mit Blättern. Da können Sie natürlich sagen, okay, ja, was ist Lebewesen? Also irgendwie zu verstehen, was gemeint ist mit einer Definition, auch überhaupt, was eine Definition ist, ist eine gigantische Leistung, die dir eigentlich abführt von dem, was du siehst, dass ein Baum ist. Ich werde dann auf Druck zurückkommen. Das Problem hierbei ist, dass ja Wissen vorgibt, tiefer in die Wirklichkeit zu dringen. Also das Plädoyer, das von verschiedenen alten Griechen wie Aristoteles und Plato gemacht wurde, war, dass man mit dieser Operation, dieses Weg von der Intuition zum Begriff, dass man damit die Wirklichkeit besser im Griff kriegt. Das ist natürlich auf den ersten Blick gar nicht überzeugend. Weil diese Begriffe, die man dafür verwendet, also meilenweit abstehen von der Wirklichkeit, wie man sie sieht. Begriffe sind ja keine Wirklichkeit, sie repräsentieren Wirklichkeit. Und dieses Kontraintuitive spielt dann vor allem natürlich in die Wissenschaften der Wissenschaften. Hier hat man quasi das Problem ins Quadrat. Und ich denke, wenn man das gut sieht, also was eigentlich, welche Errungenschaft Wissenschaft ist, und wenn man dann versteht, das ist quasi Kern jetzt meiner Vorlesung, nicht nur für jetzt, sondern für die kommende Sitzung, und wenn man dann versteht, dass diese Entdeckung, diese Errungenschaft nur also gehalten werden konnte durch zwei Sekundanten, nämlich die Logik und die Metaphysik als quasi Wächter, die diese Erfindung plausibel machten, dann wissen Sie auch besser, wie Sie Debatten, die in der Logik und in der Metaphysik geführt wurden, wie Sie die verstehen müssen. Und dann können Sie auch besser sehen, was jetzt eine genuin logische Debatte ist und was eine genuin metaphysische Debatte ist. Das heißt dann, gerade Debatten, die versuchen, diese Domäne von Wissen zu sichern. Ich gebe ein kleines Beispiel, ich will da jetzt nicht zu lange drauf eingehen, weil ich das später in der nächsten Vorlesung tun werde, aber für diejenigen, die sich schon ein bisschen in der Philosophiegeschichte auskennen, wird das vielleicht hilfreich sein. Die platonische Ideenlehre ist eine metaphysische Theorie, die das Operieren mit Begriffen untermauert. Also Platon hat gemerkt, dass man unheimlich kräftig mit Begriffen operieren kann. Er musste dann natürlich irgendwie ein Argument haben, hey, wieso funktioniert das, wenn ich mit Begriffen über die Wirklichkeit spreche, die gar aber nicht sind wie die Wirklichkeit, dass ich dennoch also die Wirklichkeit verstehen kann? Antwort, ja, die Begriffe repräsentieren Ideen und die Ideen haben die Wirklichkeit kreiert. Ja, beweis das mal. Beweisen kann man es nicht, das ist eine metaphysische Theorie. Und wenn die Theorie plausibel ist, ja, wenn du denkst, ja, das ist plausibel, dann verstehst du, was dafür Sinn macht, mit Begriffen zu operieren. Ja? Also Plato erfindet quasi nicht die Ideenlehre so, um mal zu sagen, das sind jetzt meine Gedanken. Er muss ein Problem lösen, nämlich das Operieren mit Begriffen. Ja? Okay. Jetzt gebe ich mal einen kurzen Überblick, wie ich die Vorlesung aufbaue. Also heute will ich über die Wissenschaft, also was Wissenschaft, die Entdeckung von Wissenschaft. Und in der nächsten Sitzung, wenn ich das heute fertig kriege, also in der nächsten Sitzung gehe ich dann auf die besondere Bedeutung der Logik und Metaphysik ein. Also wir haben jetzt Wissenschaft und dann gehe ich auf diese beiden Sekundanten ein und schildere auch ein bisschen der Geschichte, deren Geschichte. Natürlich in a bird's eye view, weil ich kann das nicht in extenso tun. Und dann schließe ich ab, dieser erste Teil, mit einer Vorlesung über Modelle, wie man jetzt Geschichte der Philosophie treiben muss. Weil Sie haben das ja gemerkt, wenn ich eine bestimmte Auffassung über die Metaphysik und über die Logik habe als Guardians, auf, von der Wissenschaft, dann ist natürlich eine ganz bestimmte Perspektive auf, wie die Geschichte der Philosophie eigentlich funktioniert hat, was eigentlich überhaupt Philosophie ist und wie die Philosophie sich im Laufe der Wissenschaftsentwicklungen benommen hat. Nun, es gibt dazu verschiedene methodologische Versuche, so auf die Philosophiegeschichte zu schauen, und die werde ich vorstellen. Dann sieht ihr ein bisschen in meine Garküche, also wie ich meine Sache koche. Und dann werde ich, nachdem wir dann so vorbereitet sind, präpariert, um jetzt mal einige Texte uns anzuschauen, werde ich also drei Beispiele auswählen, die wir dann aus dieser Perspektive studieren werden. Das ist erstmal die Kategorien von Aristoteles. Und die, die dann in diesem 10 ECTS-Punkte Tutorat sitzen, die kennen sich dann schon ganz gut aus und die werden sich dann auch herrlich in der Diskussion mischen. Der zweite Text, den ich dann vorstellen werde, sind einige Fragmente von, und jetzt machen wir einen gigantischen Sprung, von Wilhelm Dilthey. Das sind wir so um 1900. Und zwar aus seinen Entwürfen zum zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften, wo er eine neue Kategorienlehre entwickelt, zwar die sogenannte Kategorien des Lebens. Und schließlich, ein Text aus dem frühen 20. Jahrhundert, werde ich den Tractatus Logico-Philosophicus von Ludwig Wittgenstein vorstellen. Und damit das jetzt nicht abstrakt ist, gebe ich einige Beispiele von den Hotspots in diese Texte. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, die, ob zwar es also eine klare Trennung zwischen Logik und Metaphysik gibt, sieht man das in all diese Texte, die beide Bereiche ganz ineinander geschoben werden. Ich werde das mal kurz kommentieren, also jetzt Kategorien von Aristoteles. Jetzt nehmen wir mal das fünfte Kapitel, wo es um die Substanzen geht. Also Substanzen sind für Aristoteles die wesentlichen Elemente der Wirklichkeit. Und jetzt ist es mal interessant zu sehen, wie er die identifiziert. Er sagt, Substanz im eigentlichen, ursprünglichen und vorzüglichen Sinne ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, das ist eine grammatikalische, logische Bestimmung, noch in einem Subjekt ist, das ist eine metaphysische Bestimmung, wie zum Beispiel ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Er sagt, ich stelle fest, dass von der Wirklichkeit bestimmte Entitäten, die können nicht die Eigenschaft von anderen sein, wie Mensch oder Pferd. Also Farbe kann eine Eigenschaft sein, aber Mensch ist keine Eigenschaft. Also Mensch ist ein Ding. Gleichzeitig stellt er fest, dass auf der sprachlichen Ebene diese Dinge nicht auf der Prädikatstelle stehen können. Das sind nämlich Dinge, von denen andere Dinge ausgesagt werden, die selbst nicht von anderen Dingen ausgesagt werden. Okay, es gibt allerhand Gegenbeispiele, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Wo es mir jetzt darum geht, ist, dass schon bei dieser Bestimmung, was sind die wesentlichen Elemente der Wirklichkeit, zwei diagnostische Kriterien angewendet werden. Einmal ein sprachlich-logisches, wie sprechen wir über die Dinge? Und nachher ein, was du so wahrnehmen kannst, ein reelles Kriterium, ein metaphysisches. Wie ist die Wirklichkeit aufgebaut? Also Dinge sind in andere Dinge und einige Dinge sind nie in andere Dinge. Das musst du erstmal feststellen. Und jetzt haben wir nur ein Beispiel von Substanz, aber Aristoteles unterscheidet in dieser Schrift ja 10 verschiedene Weise von basale Wirklichkeits- oder Denkstrukturen, die werden diese Schrift studiert. Wenn wir uns jetzt mal Dilthey anschauen, also ich sage das direkt, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Dilthey. Also was ich großartig finde, ist, dass er versucht, die Geisteswissenschaften wissenschaftlich zu machen. Er versucht, ihre eigene Wissenschaftlichkeit herauszustellen. Aber ich finde die Argumente nicht immer schlagkräftig. Also ich finde das Ziel, das finde ich großartig. Aber ich finde nicht immer, dass das gut erreicht wird. Gut, lassen wir das mal stehen. In diesem Rahmen versucht er auch die Kategorienlehre von jetzt in diesem Falle vor allem Kant. Kant hat ja versucht, eine Kategorientafel zu entwickeln auf der Grundlage des logischen Schlussfolgerns. Also man hat da eine ziemlich formale, abstrakte Kategorientafel. Da würde Dilthey sagen, ja, aber dann kriegst du das Problem, wenn die Kategorien unser Sprechen über die Wirklichkeit in der Tat über die Wirklichkeit gehen sollen, dass unsere Kategorien ja nicht imstande sind, die Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die Kategorien müssen also etwas Wirkliches haben. Fußnote, ich denke, dass der hier einen Fehler macht, aber das werde ich später klar machen. Und er versucht dann sogenannte Kategorien des Lebens zu entwickeln. Das heißt, eine Logik, die gleichzeitig eine Metaphysik ist. Ja, und eine schöne Stelle haben Sie hier. Dieses Buch ist eine Auswahl aus verschiedenen Schriften von ihm. Und ich finde das eine ziemlich gelungene Auswahl, weil Dilthey war ja ein Vielschreiber. Jetzt können Sie das auch schnell lesen alles. Aber es lohnt sich doch ab und zu mal ein bisschen ein, sagen wir mal, eine präparierte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und das wären diese Texte zur Kritik der historischen Vernunft. Sie sehen schon, der Titel, er hat nicht selbst ein solches Buch geschrieben, aber der Begriff stammt von ihm, wo er quasi Kant historisieren will. Okay, und so haben wir dann hier die Kategorien des Lebens. Wenn wir jetzt diesen letzten Satz uns anschauen, wir müssen von der Einsicht ausgehen, dass die Lebenseinheit oder das Subjekt, also Sie, die etwas über die Wirklichkeit sagen oder wissen wollen, also dass die Lebenseinheit oder das Subjekt und das Ding oder Objekt, worüber Sie sprechen wollen, nicht nur korrelat sind, dass sie in irgendeiner Weise aufeinander bezogen sind, nicht nur korrelat sind, einer vom anderen untrennbar und ohne es nicht bestehend, sondern auch analog. Obwohl Lebenseinheit und Objekt uns auf ganz verschiedene Weise aufgehen, ist doch gewissermaßen ihre Struktur ähnlich, ja nächst verwandt. Also hier sehen Sie, dass er sagen würde, okay, die Strukturen des Denkens müssen ja ähnlich sein wie die Strukturen des Lebens. Das heißt, die Logik wird hier ja naturalisiert oder metaphysisiert, wie man das nennen möchte. Ein Ansatz, den ich, also hier könnte man sagen, dass eigentlich die Logik ihr formalen Charakter verliert und sich an der Realität anpasst. Der ganz andere Weg geht Ludwig Wittgenstein, der in seinem berühmten Traktatus Logico Philosophicus, ich formuliere das jetzt mal in meine eigenen Worte, weil ich es kurz tun muss, der für uns da das sehr relevante Problem aufwirft, weshalb kann man mit Hilfe von abstrakten Begriffen die Wirklichkeit beschreiben? Also weshalb kann die Logik, also so ein formales System, angewandt werden, um etwas über die Wirklichkeit auszusagen? Und seine Antwort ist, das hört sich jetzt ein bisschen überraschend an, weil die Logik die Struktur der Wirklichkeit abbildet. Das ist aber nicht die ganze Antwort, weil er würde sagen, die Logik bildet die Struktur der Wirklichkeit ab auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich tautologisch. Und insofern ist die Logik zwar ein Zeichen der Wirklichkeit, aber ein solches Zeichen, dass sie selbst nichts von Wirklichkeit hinzufügt und deshalb die Wirklichkeit völlig adäquat abbilden kann. Ging das zu schnell? Also wenn Gesetz, ich nehme das Wort Baum, um auf einen Baum zu verweisen. Jetzt nehme ich also einen gewissen Klang, Baum, und ich sage, okay, dieser Klang steht für diesen Ding. Also das ist nicht, also relativ deutlich, so operiert unsere Sprache. Es gibt aber einen ganz kleinen Haken, weil es könnte ja doch sein, dass die Natur des Zeichens als solches mir gewisse Informationen über den Baum nicht leicht rüberbringen lässt. Ich gebe ein anderes Beispiel, das es vielleicht noch klarer macht. Gesetze, ich will euch eine bestimmte Message mitgeben, nämlich, dass ihr sehr fleißig studieren sollt. Und ich habe ein Plädoyer gehalten und ich will dieses Plädoyer jetzt in einen Begriff zusammenfassen. Und Gesetz, ich schreibe das auf ein Blatt Papier und schreibe ein großes Kreuz so drauf und sage, dieses Kreuz bedeutet also immer fleißig studieren. Also ich brauche da nichts mehr zu sagen, ich kann dann immer am Ende der Vorlesung dieses Schild so mal hochhalten. Sie wissen dann genau, was das heißt. Aber Gesetz, Sie wissen, das ist jetzt noch nicht so, aber dass im Sommer hier ja die Sonne reinscheint. Und nachdem ich dann schon 50 Mal das Ding so hochgehalten habe, bleicht das langsam aus. Das heißt, ich sehe das vielleicht selbst, weil ich das immer so hoch halte, aber Sie sehen immer, dass das Ding bleicher wird. Das hat nichts mit der Message zu tun, sondern mit dem Träger. Der Träger ist also nicht voll ausgerüstet, um das, was ich will, nämlich, dass diese Botschaft immer kräftig rüberkommt. Das Zeichen ist nicht in der Lage, das zu übertragen. Aha, also, wenn du eine Zeichensprache hast, die also gewisse Eigenschaften hat, die eine eigene Logik entwickeln können, abgesehen von dem Bezeichnen der Wirklichkeit, dann können sie ein Problem kriegen, wie hier die eigene Logik des Zeichens ist, dass es immer blasser wird. Okay, jetzt zeigt Wittgenstein, dass die Logik eine solche Struktur hat, dass sie tautologisch ist. Das heißt, sie sagt eigentlich selbst nichts. Die basale Struktur der Logik ist, A ist A. Deshalb behält die Logik auch immer die Wahrheit von einem Argument, das du da reingebracht hast. Also er sagt, gerade wegen dieser Eigenschaft, die wird übrigens von einigen Logikern bestritten, der Punkt bleibt aber stehen, dass natürlich nur das Zeichenmedium, das selbst quasi völlig zurückbleibt, ja, und nicht in der Botschaft mit reinmischt, optimal ausgerüstet ist, um die Wirklichkeit abzubilden. Also wenn Wittgenstein sagt, die Logik bildet die Struktur der Wirklichkeit ab, dann sagt er nicht, die Logik hat die Struktur der Wirklichkeit, sondern die Logik hat eine solche Struktur, dass sie jedwede Struktur, also auch die der Wirklichkeit, optimal abbilden kann. Verstehen Sie das? Das wäre auch meine Position. Deshalb, ich füge das mal eine Fußnote hinzu, deshalb diese ganze Versuch von Delta, die Logik also zu metaphysisieren, ist finde ich ein völlig sinnloser Versuch. Weil du strukturierst die Logik dann nach der Art und Weise, wie du jetzt über die Wirklichkeit sprechen willst. Also du baust eine solche Logik auf, die nur wiedergibt, was du jetzt schon weißt. Also die Logik ist nie imstande, etwas Neues zu entdecken. Und deshalb solltest du eine Metaphysik haben, die dir erlaubt, eine Logik aufzubauen, die völlig abstrakt ist. Und das ist, was Wittgenstein hier in dem Traktatus Logico-Philosophicus tut. Übrigens, das ist auch, was Aristoteles tut, wenn er, für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wenn er in seiner Schrift De Anima sagt, die Seele, also der Intellekt, der menschliche Intellekt, um alles erkennen zu können, muss der Intellekt nichts von der Wirklichkeit sein. Also der würde sagen, der Intellekt ist nichts. Der Intellekt ist keine Wirklichkeit. Das ist eine These natürlich. Und eine metaphysische These. nämlich Begriffe sind nicht wirklich. Jetzt kann man sich wundern, hä? Aber wenn man versteht, Logik und Metaphysik sind Sekundanten, um eine bestimmte Wissenschaft operieren zu lassen, dann verstehen Sie, weshalb Philosophen das sagen können. Ne? Sehen Sie? Das ist, was also der Wittgenstein tut, der leider in seiner späteren Phase von dieser tolle Idee abgerückt ist, aber gut. Die logischen Sätze beschreiben das Gerüst der Welt. Oder vielmehr, sie stellen es dar. Sie handeln von nichts. Sie sind völlig still. Sie setzen voraus, dass Namen Bedeutung und Elementarsätze Sinn haben. Und dies ist ihre Verbindung mit der Welt. Es ist klar, dass es etwas über die Welt anzeigen muss, dass gewisse Verbindungen von Symbolen, welche wesentlich einen bestimmten Charakter haben, Tautologien sind. Hierin liegt das Entscheidende. Wir werden das später noch sehen, aber ich möchte nur mal kurz so einen Vorgeschmack geben. Das sind also die drei Texte, die ich dann, nachdem wir uns gut gerüstet haben und dann auch, also der springende Punkt hier noch besser gutieren können, das sind die Texte, die ich dann also mit euch gerne lesen möchte. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Ja. Lass ich jetzt mit meinem ersten Stück, das ist also 3.2, anfangen, Rechenschaft geben. Und wenn ich hier der Titel Rechenschaft gebe, genommen habe, ist das ein Zitat aus Platon, der wo es um die eigentliche Leistung der Wissenschaft geht, immer von Rechenschaft geben, Logon Didonai spricht. Also, liest man die Texte von Platon und Aristoteles, dann sieht man, dass sie eine grundsätzliche Beschäftigung haben, nämlich eine Rechtfertigung zu suchen von einer Praktik, eine Rechtfertigung zu suchen von einer Praktik, die man als Rechenschaft geben beschreiben kann. Und ich habe hier so mal eine Stelle aus Platons Politeia, 7. Buch. Und ich hatte ja schon gesagt, dieses Rechenschaft geben ist bei Platon das, was der Dialektiker macht. Nennst du nun auch den Dialektiker, der die Erklärung des Seins und Wesens eines jeden fasst, also der Dialektiker gibt die Erklärung des Seins und des Wesens. Und wer die nicht hat, eine solche Erklärung von den Dingen, wirst du nicht von dem, inwiefern er nicht imstande ist, sich und andere Rede zu stehen, insofern auch leugnen, er habe ja von Erkenntnis. Also, ich gehe mal kurz zurück von etwas, was ich am Anfang gesagt habe. Ich will das aber nicht sehr weit ausführen, da könnte ich eine ganze Vorlesungsreihe dran spendieren. Es ist mal interessant zu schauen, welche verschiedenen Typen von Wissen also in den alten Quellen unterschieden wurden. Und die meist basale Bedeutung von Wissen ist eine Bedeutung, die immer mit Sehen verbunden wird. Also wenn du wissen willst, ob einer da ist, dann schaust du, ob der da ist. Man kann feststellen, dass so um die Zeit von Platon und Aristoteles noch eine ganz neue Bedeutung von Wissen reinkam, die mit dem Begriff Episteme angegeben wird. Und dieser Begriff ist also eine Begründung geben. Also wenn Platon sagt Logon Didonai, Logos ist nicht nur Wort, nicht nur Satz, sondern Argumentation. Also da gibt es eine Begründung. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dieses Begründen, weil das ja mit Begriffen operiert, ist ja erstmal, also wenn du nicht verstehst, was Begriffe sind und was Begriffe leisten können, ist das ziemlich verwirrend. Und genau, Platon und Aristoteles haben ihre philosophische Schriften geschrieben als eine Begründung für dieses, dass du für eine Sache argumentieren kannst. Und das, was für uns ganz selbstverständlich ist, ist eigentlich gar nicht selbstverständlich. Das möchte ich deutlich machen. Und man sieht auch immer wieder, dass wenn Leute Wissenschaft angreifen wollen oder das Universitätssystem angreifen wollen, wird immer gesagt, was nutzt das für das Leben? Und diese Überlegungen, die sieht man, kommen immer wieder in den Schriften von Platon und Aristoteles zurück und dafür versuchen die eine Parade zu finden, also dagegen zu argumentieren. Also wie man jetzt das begründet, das ist bei diesen Autoren noch nicht ganz klar. Ja, aber man findet ganz schöne Überlegungen. Man stellt zum Beispiel fest, aha, Menschen handeln auf der Grundlage von Erfahrungen. Und meistens geht das gut und manchmal nicht. Und das geschieht eigentlich ohne große Überlegungen. Das heißt, wie wenn sie ihren Essen zubereiten. Also ich denke, vielleicht ein oder zwei von euch waren mal in einer Kochschule, aber ihr habt einfach mal geschaut, wie macht ein anderer das, oder mit Radfahren. Oder weiß ich nicht was, wie man Fernsehen schaut. Also irgendwie, es gibt eine Unmenge Abläufe, die irgendwie nur auf Erfahrung stützen. Und Aristoteles hat festgestellt, dass viele Tiere das machen, vor allem Tiere, die ein Wahrnehmungsvermögen haben. Also die sehen Dinge und können die irgendwie speichern und repetieren. Und diese Erfahrung kann ja auch angepasst werden. Aber, jetzt kommt's, wenn du jetzt Sicherheit und Festigkeit haben willst, also absolut nummer sicher gehen willst, reicht die Erfahrung nicht aus. Und jetzt, wir werden später die Texte sehen, jetzt wird der Kritiker sagen, du brauchst gar keine absolute Sicherheit. Was ist schon sicher in dem Leben? Nichts ist sicher in dem Leben. Also wenn du sogenanntes sicheres Wissen hast, das wird immer irgendwie umgeworfen. Deshalb, du musst voll im Leben stehen, erfahren, erfahren, erfahren. Aber Platon und Aristoteles hatten gemerkt, ja, aber warte, es gibt eine Darstellung von Sachverhalten, nämlich eine Begründung. Und diese Begründung hat ganz gewisse Eigenschaften, nämlich so, dass sie nicht widerlegt werden kann. Ich gebe Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel. Ein Ding oder eine Erfahrung zu widerlegen, ist eigentlich unmöglich. Weil gesetzt, ich hätte eine gewisse Erfahrung gemacht und diese Erfahrung wird widerlegt. Wenn du klug bist, sagst du ja, die Erfahrung wird nicht widerlegt. Es kommt eine neue Erfahrung hinzu. Weil dass die Erfahrung, die du hattest, nicht aufgeht, kommt, weil die Situation neu ist. Also die Erfahrung wird nicht widerlegt. Das heißt, die ganze Struktur vom logisch Argumentieren geht bei der Erfahrung nicht auf. Und deshalb das immer, also wenn Sie die Fernseher anschauen, diese Programme, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber die so in den Morgenstunden gesendet werden, da geht es alles über Bauchgefühl und Erfahrung und so. Und das stimmt doch alles. Gleichzeitig gibt es natürlich Situationen, wo du denkst, verdammt, zwar ist es so, dass natürlich die Erfahrung widerlegt werden kann, das heißt, ich neue Erfahrungen machen kann, aber es gibt Situationen, wo du lieber keine neuen Erfahrungen machen willst, wo du aber nur mal sicher gehen willst. Und jetzt ist es wichtig natürlich zu wissen, wo kannst du das tun Und wenn du einen solchen Bereich herausgefunden hast, wie musst du das tun? Und jetzt hatte man herausgefunden, gerade in diesem Spielen mit Begriffen, dass Widerspruch und Widerlegung auf der begrifflichen Ebene geht. Weil wenn ich jetzt sage, A ist nicht A, warte, ich muss es mal aufschreiben. Stimmt das? A ist nicht A. Bitte? Das stimmt nicht. Weshalb nicht? Also er sagt, nein, das stimmt nicht, also das ist unwahr, was da steht, weil die semantische Bedeutung von A nicht die von Nicht-A ist. Okay, jetzt sprechen Sie von semantischer Bedeutung. Jetzt schauen wir mal, wo sitzt die? Weil wenn ich hier auf diese Dinge schaue, dann stimmt das. Das ist nicht das. Das steht nämlich links, das steht rechts. Das heißt, was Sie jetzt machen, ist dieses Problem umformulieren auf eine begriffliche Ebene. Und da sehen Sie in der Tat, dass das nicht stimmen kann. Und diese Leistung, das versuche ich mit diesem etwas platten Beispiel klarzumachen, ist gar nicht selbstverständlich, weil einer könnte natürlich immer festhalten, es ist ja trivial, A ist nicht nicht A. Okay, das heißt, dass wenn du die Wirklichkeit in Begriffe umformulierst, dann bist du Herr über die semantische Bedeutung und dann kannst du natürlich, was Widerspruch ist, selbst feststellen. Das heißt, wir akzeptieren nicht, dass du das eine Mal X sagst und in derselben Bedeutung nicht X sagst. Das akzeptieren wir nicht. Ja? Und damit hast du natürlich ein Kriterium von Sicherheit. Also jeder Geschäftsmann, also wenn du einen Geschäftsmann also vorhältst, oh, ich verstehe nicht, wie du das aushältst, die Wirklichkeit ändert sich doch jeden Tag und so. Und wie weißt du, dass deine Leute dich zahlen werden und so, also wenn man Dinge verkauft hat. Und da wird er sagen, ich mache Verträge. Ich schließe Verträge ab. Also in dem Vertrag wird die Wirklichkeit auf eine ganz gewisse Weise abgebildet. Er hat gesagt, X macht dieses Versprechen. Und so kann man auch die Logik sehen als eine Art von Methode, Begründungszusammenhänge festzulegen. Ja? Aber das ist ja, das versuche ich deutlich zu machen, nicht selbstverständlich. Okay, aber wenn du das, also wenn in diesem Zitat gesagt wird, inwiefern er nicht imstande ist, sich und andere Rede zu stehen, das heißt, jemand, der nicht immer klipp und klar begründen kann, weshalb A A ist und nicht A nicht A, würde Platon sagen, dem fehlt etwas. Nun, dass man so etwas will, so eine feste Begründung geben, ist natürlich merkwürdig. Und das ist jetzt eigentlich, wo Wissenschaft reinkommt. Ich gebe noch mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal das Wissen, das in einem Kochbuch steht. Nehmen wir als Beispiel, dass wenn Sie einen Teig zubereiten, gesetzt Sie wollen eine Gemüsetarte machen und Sie wollen einen guten Teig haben, der nicht also zu hart ist, sondern ein luftiger Teig. Gut. Dann steht also ein Rezept für eine Gemüsetarte mit luftiger Teig, nehme und dann werden eine Reihe von Produkten genannt, wo auch draufsteht, und tun Sie bitte ein Ei in dem Teich. Und okay, Sie tun das immer und Sie haben eine herrliche Gemüsetarte und Sie kommen dann mal bei Freunden, die wissen, dass Sie sehr gerne Gemüsetarte essen, also die backen auch mal für Sie eine Gemüsetarte und das erste Mal, dass Sie so diese Tarte in Ihrem Mund haben, merken Sie, oh Gott, was ist das hart. Und dann sagen Sie das ganz höflich, dass das doch echt jetzt lecker ist, so hart. Und nachdem die andere Partei dann verstanden hat, wie das eigentlich gemeint war, sagte, ja, nee, das ist ein totaler Problem. Ich weiß nicht, wie ich das tun muss, dass die so lecker luftig wird. Und da sagen sie, ja, da muss man ein Ei reinschmeißen. Das steht nämlich in meinem Kochbuch. Dieses Wissen ist ein Erfahrungswissen. Sie wissen, okay, wenn Sie das Ei nicht drin tun, wird der Teig hart. Wenn Sie das Ei drin tun, wird der Teig also luftig. Wo finden Sie übrigens diese Information? Also wenn Sie jetzt fragen, weshalb muss man ein Ei in dem Teich tun, da kann man antworten, okay, um es luftig zu kriegen, aber Sie wissen nicht weshalb, Sie wissen nur, dass Sie ein Ei reintun müssen. Wenn Sie ein gutes Kochbuch haben, dann gehen Sie entweder zu dem allerersten Teil oder zu dem allerletzten Teil, wo die Information über die Produkte gegeben wird. Und da steht, okay, worauf muss man bei Einkaufen achten? Und dann schlagen Sie mal nach und dann kommt ein Kapitel über Eier. Und da wird gesagt, was bedeutet das Ei für die Küche? Und da wird gesagt, okay, das Ei hat eine ganze Menge Eigenschaften, die für die Küche unheimlich wichtig sind. Unter anderem, um Teig luftig zu machen. Und dann wird gesagt, weshalb macht ein Ei Teig luftig? Sagen Sie, weil es da gewisse Mineralien drin gibt, Natriumbicarbonat zum Beispiel, was dafür sorgt, dass Gase entstehen in dem Ei, in dem Teig, wodurch der Teig luftig wird. Das heißt, was Sie erfahrungsgemäß immer an dem Ei festgemacht haben, hat eigentlich nichts mit dem Ei zu tun. Das hat zu tun mit dem, was in dem Ei ist. Und wenn Sie das einmal wissen, das heißt, wenn Sie von Ihrer Erfahrung mal weggegangen sind und das Ei diagnostiziert habe als eine Ansammlung von Mineralien und Sie wissen jetzt genau, welche Mineralien wichtig sind, um den Teig luftig zu kriegen, wie er schon gesagt, Natriumbicarbonat oder Ascorbinsäure, dann wissen Sie auch, wenn Ihnen mal die Eier ausgehen, dass Sie Vitamin C-Pulver nehmen. Oder was mehr oder weniger denselben Effekt hat. Wenn Sie jetzt jemanden, der diese Erfahrungswissenschaft hat, gesetzte diese Person, der dann sagt, hey, jetzt werde ich dir eine Tarte bauen, die genauso luftig ist, oh, ich habe keine Eier. Und dann, wenn Sie sagen, ich kenne einen Zaubertrick, schluckst du jeden Morgen Vitamin C? Ja, natürlich, ich will gesund bleiben. Gib das mal her. Und Sie schmeißen das dann in diesen Teich. Der Teich wird herrlich luftig. Diese Person denkt, ja, hier ist ein Zauberer. Also man muss doch ein Ei verwenden. Wie kann es jetzt sein, dass nicht das Ei das gemacht hat, sondern diese Ascorbinsäure? Entschuldige für dieses etwas komplizierte Beispiel, aber das, was hier passiert ist, ist, dass diese erfahrungsgemäße Wirklichkeit, die in der Tat eine Antwort ist auf die Frage, wie macht man jetzt den Teig luftig mit dem Ei, also die operiert mit direkten Kategorien aus der Erfahrung, wenn du auf eine zweite Stufe dich bewegst und fragst, ja, aber weshalb, ja, metaphysische Frage, weshalb macht das Ei den Teig luftig? Also wenn du fragst, was ist die Substanz des Eis, dass es dieses Teig luftig macht? Da wird dir deutlich, dass es nicht das Ei als Ei ist, sondern gewisse Eigenschaften des Eis. Aha, dann holen Sie die mal raus und untersuchen Sie die Substanz von Ascorbinsäure, Natrium, also Natriumbicarbonat und so weiter. Das heißt, Sie schichten die Wirklichkeit um um ein sicheres Resultat zu kriegen. Weil bei dieser Produktinformation stand natürlich auch, ja, sie müssen immer sorgen, dass sie Eier kaufen bei Bauern, die die Hühner auch genügend Mineralien geben, weil wenn die Mineralien nicht genug in dem Ei sind, dann kriegen sie keinen nicht gewünschten Effekt. Wie man auch sagt, okay, bei Mehl musst du immer darauf achten, das und so weiter. Ja? Verstehen Sie? Und diese zweite Schicht, wo man quasi von dem Ei weggeht, hat natürlich etwas Zauberhaftes, etwas Magisches, wenn Sie das nicht wissen, wie das funktioniert. Und es ist in diesem Hinsicht auch sehr interessant, deshalb, dass ich gerne in diese frühe Periode der Philosophiegeschichte schaue. Sokrates, von dem Aristoteles sagt, dass er der Erfinder der Wissenschaft ist, weil er das erste Mal mit Definitionen kam, also fragte, was ist jetzt ein Ei oder was ist jetzt luftiger Teich? Der wurde ja, das wissen Sie, zum Tode verurteilt. Und wissen Sie, was die zwei Begründungen waren? Bitte? Ja, in der Tat. Also, das hört sich jetzt so, denke ich, ja gut, aber was bedeutet das? Seine Ideenlehre, die quasi die Wirklichkeit in seine Begriffseinheiten zusammenlegte, damit man da treffsicher operieren konnte, die er ja selbst laut Platon als göttlich bezeichnete, das waren die neuen Götter, das ist dieses Blasphemische. Und die Jugend, das werden wir noch später sehen, die Aristoteles behauptet, dass keiner sich von einem Argument überzeugen lässt. Also wenn Sie jetzt eine alte Mutter oder alte Oma haben und Sie werden denen sagen, hey Oma, lass die Eier, die können wir morgen früh essen. Hier, nimm dieses Vitamin C Pulver. Da würde ich sagen, hey, weg du. Also du, das heißt, nur junge Leute lassen sich von Argumenten überzeugen. Deshalb, das von Sokrates gesagt wird, hat die Jugend bedorfen. Also die Jugend war begeistert von dieses Spielen mit Begriffen und damit anderen irgendwie zum Schrecken bringen. Das sieht auch, wenn Sie die platonischen Dialoge lesen. Ich muss sorgen, dass ich die Kurve wieder kriege. Also der kruziale Unterschied, und das ist, was man in den Werken von Platon und Aristoteles sieht, wenn sie diese Wissenschaftsdomäne, der Bereich Wissenschaft versuchen zu erfinden oder zu erschließen, ist gerade der Übergang von Niveau 1, das heißt, wo du mit dem Ei operierst, der Übergang von Niveau 1 nach Niveau 2, wo du das Ei quasi in Begriffe widerlegt hast und deshalb, also das Ziel, das du hast, nämlich einen luftigeren Teig zu kriegen, mit ganz viel verschiedene Dinge erreichen kannst. Also wenn du mal kein Ei zu Hause hast, dass du etwas anderes nimmst. Du hast eine viel bessere Kontrolle über deine eigenen Pläne. Das ist aber ein bisschen teuflisch natürlich, weil keiner versteht, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass es natürlich letztendlich nichts Neues bringt, weil es geht schließlich nur darum, den Teich luftig zu kriegen. Also wenn Sie das mit Ascorbinsäure tun, also dann sagt einer, ja Mann, lass das, das können wir auch mit einem Ei tun. Das heißt, es ist letztendlich nichts gewonnen für den tagtäglichen Betrieb. Es ist nur etwas gewonnen und deshalb kann man auch sagen, dass im Westen diese Strategie überwonnen hat. Wenn du natürlich Gesellschaften hast, wo der normale tagtägliche Lebensablauf nicht 100% gesichert ist, das heißt, wenn du zum Beispiel expandierende Gesellschaften hast, ja, die viel in neue Bereiche kommen oder wo viel Handel getrieben wird, oder das heißt Gesellschaften, wo viel Austausch, wo viel Kontakt ist, die auch viel Kriegen führen, dann ist es natürlich so, dass du nicht jeden Tag genau dasselbe tun kannst, was du den Tag vorher gemacht hast. Wenn du dann natürlich dich auf dem zweiten Niveau bewegst, dann kannst du bei jeder Situation, die zu einer praktischen Schwierigkeit führt, kannst du direkt mit Alternativen kommen. Wohingegen im ersten Fall der Fourageur der Armee sein wird, entschuldige, wir haben keine Eier mehr, wir können also heute kein Brot machen. Also wir können nicht in den Krieg, also aufhören, stopp, geht nicht. Ja, und nur derjenige auf das zweite Niveau sagt, mach nichts, ich habe eine Lösung. Ja? Okay. Ich bin jetzt bei. Warte, ich habe noch was Lustiges. Ich bin ja Niederländer. Und ich habe es nie gewagt, Niederländisch hier zu sprechen oder einen niederländischen Text vorzustellen. Ich werde das jetzt zum ersten Mal tun. Und zwar, okay, danke. Also schätze ich sehr, dass ihr das schätzt. Hier, ich wollte das nicht überstrapazieren und dachte, ich nehme so mal einen ganz kleinen Satz, der aber unheimlich viel sagend ist, von einer unserer größten Dichter, Martinus Niehoff. Und von seinem Werke ist ein Sammelband erschienen, das einen Satz trägt, das ein Satz, der von ihm selbst stammt. Ich lese den mal vor. Les mach erstat, nicht war der Staat. Dieser Satz bringt genau zum Ausdruck, was ich gerade versucht habe, auf dieses zweite Niveau zu beschreiben. Ich übersetze den Satz. Lese, also les ist lese. Mach ist aber. Er ist dort. Also ein bisschen schwer zu übersetzen. Stan ist stehen. Nicht ist nicht. Was ist was? Er haben wir ja schon gehabt. Staat haben wir auch schon gehabt. Da steht also, wenn wir das Komma mal da stehen lassen, lesen Sie ruhig, da steht eigentlich nicht, was da steht. Wenn Sie das Komma jetzt ein bisschen höher setzen, hinter lest, steht da, Sie können ruhig lesen. Sie werden nie finden, was da eigentlich steht. Und der Martinus Niehoff versucht ja auch in seine Gedichte, also deshalb, ich finde das einer unserer größeren Dichter, weil er eine völlig transparente Sprache hat. Es ist fast wie, als ob Leute normal reden. Also es ist ein klipp und klares Holländisch. Aber gleichzeitig ist es Dichtersprache. Das heißt, sie lesen eine Sprache, aber sie stoßen eilig auf etwas, was sie nicht sehen. Oder wenn sie nur auf dem Niveau bleiben, was sie sehen, lesen sie eigentlich nicht, was da steht. Und das ist, könnte man sagen, die Erfindung von Platon und Aristoteles, auch noch von anderen Denkern, dass sie eine Wirklichkeitsdomäne erschlossen haben, die nachher Objekt der Wissenschaft wurde, die man nicht direkt sieht, die quasi hinter oder vor der Wirklichkeit liegt. Aber nur wenn man diese Domäne erschlossen hat, versteht man eigentlich, was man normal sieht. Denken Sie wieder an diesem Ei. Ja? Also die Kern, okay, es ist ein holländischer Satz, aber wenn ich bei der Prüfung frage, können Sie mal das Problem der Vorlesung in einem Satz zum Ausdruck bringen, dann sagen Sie, entweder Martinus Niehoff, und da sage ich, wir verstehen uns, oder Sie zitieren diesen Satz. Ist das klar? Ja? Also, wir haben gerade. Oh. Wir haben gerade gehabt, also 3.3, Erfahrung und Theorie. Dann habe ich dieses von Martinus Niehoff zitiert. Jetzt schauen wir uns mal die Geschichte der Wissenschaften an. Im Laufe, wenn Sie sich die Schriften von Aristoteles, Boethius, später Hugo von San Vintor, also berühmte Autoren anschauen, da werden Sie sehen, dass die regelmäßig über den Beginn der Wissenschaften referieren. Und das berühmteste Beispiel ist wohl Aristoteles Metaphysica Alpha, also das erste Buch der aristotelischen Metaphysik, wo er untersucht, was jetzt Weisheit ist und dann eine erste Doxographie von den früheren Philosophen gibt. Und er stellt zum Beispiel fest, dass Wissenschaft, also dieses zweite Niveau, dass das erst entsteht nach der Praxis in ganz bestimmte Gesellschaftsformen, nämlich wo es eine Schicht gibt, die Freizeit hat, die sich also Überlegungen machen kann. Und dort liegt auch die klassische Bedeutung des Begriffs Ars Liberalis, also freie Kunst. Also die Wissenschaften wurde ja früher, also eigentlich bis ins hohe Mittelalter, also seit Spätantike bis ins hohe Mittelalter, immer die Artes Liberales genannt, die freie Künste. Und das wurde immer so argumentiert, ja, weil dieses Wissenschaftliche, also dieses zweite Niveau, dafür musst du eigentlich aus der Praxis sein. Das ist also eine Aktivität, die nicht mit der Praxis zu tun hat. Ja? Und ein schönes Beispiel, wo Sie das noch referiert finden, also das ist eine Auffassung, die sehr lange erhalten geblieben ist, finden Sie zum Beispiel, das sind wir jetzt im 12. Jahrhundert, in dem sogenannten Studienbuch von Hugo von San Victor, das ist eine deutsche Übersetzung aus dem Lateinischen erhältlich. Und wenn Sie mal so Informationen über den klassischen Wissensbegriff haben wollen, also der stützt sich auf die spätantike Quellen, also vor allem Boethius, obwohl er selbst so 12. Jahrhundert ist, aber Sie kriegen da ein gutes Bild von dem alten Wissenschaftsverständnis. Und es ist interessant zu sehen, was er über die Entstehung der Wissenschaften sagt. Alle Wissensbereiche bestanden nämlich zuerst in der praktischen Anwendung. Also er sagt, Wissenschaft hat es nicht so gegeben, es gab erst eine gewisse Praxis, also das Ei in dem Teich tun, bevor sie zu Wissenschaften wurde. Also Praxis und dann Theorie. Aber als dann die Menschen sahen, dass Praxis in Wissenschaft überführt werden und das, was zuvor unbestimmt und willkürlich war, durch sichere Regeln und Vorschriften festgelegt werden könne, begannen sie, wie es heißt, die teils durch Zufall, teils von Natur aus entstandene Gewohnheit in die Regeln einer Wissenschaft zu fassen. Sie korrigierten, was im praktischen Gebrauch verkehrt gewesen war, ergänzte, was fehlte, stützten zurück, was überflüssig war und gaben überhaupt für jede Anwendung sichere Regeln und Vorschriften. Was fällt jetzt hier in diesem Zitat auf? Also was ist jetzt Hauptmerkmal von Wissenschaft? Ja? Sichere Regel und? Bitte? Also eigentlich Kontrolle der Praxis. Und ich habe ja heute mehrfach gesagt, aber Kontrolle der Praxis durch sichere Regeln ist höchst kontraintuitiv. Verstehen Sie das? sicherlich nach dem 19. Jahrhundert, um ein Beispiel zu geben, wenn Sie jetzt Musikunterricht also nehmen, dann wird der Musiklehrer sagen, okay, Sie brauchen zwar einige Regeln, Sie müssen gut üben, aber letztendlich die Leistung besteht nicht in der Befolge von strikten Regeln, sondern gerade in dieser etwas flüssigeren Praxis. Also insofern ist es eigentlich merkwürdig, dass hier gesagt wird, man hat Praxis und nachher merken die Menschen, nein, wir wollen feste Regeln, wir wollen die Praxis kontrollieren. Eigentlich müsste man sagen, es wäre eigentlich umgekehrt. Das heißt, man denkt sich erst etwas aus, wie es ablaufen muss und wird nachher durch die Praxis kontrolliert. Hier wird es genau umgekehrt gesagt. Und es ist für das Verständnis, was die Logik und Metaphysik leisten, klassisch, aber heute ist es ein bisschen anders, aber das werden wir später sehen, die liefern quasi die Begründung, weshalb man in diese Richtung gehen muss, weshalb die Praxis kontrolliert werden muss. Weil wenn Sie jetzt sagen, nein, die metaphysische Struktur der Wirklichkeit ist, dass es feste Regeln gibt und wie weiter Sie nach unten kommen, wie wackeliger es wird, wenn Sie das glauben, dann werden Sie sagen, ja, die Praxis muss kontrolliert werden, weil wie kontrollierter mein Musikspiel ist, muss man so sagen, wie eher ich die himmlische Harmonie in der Sphäre zum Ausdruck bringe. All dieses Dehnen von den Takten und so, das ist hässlich. Ja? Wenn Sie das nicht glauben, das heißt, wenn Sie diese metaphysische Theorie nicht haben, wenn Sie sagen, nein, Wirklichkeit ist flüssig, immer neu, dann werden Sie sagen, ja, okay, alles, was an Regeln da ist, muss durch die Praxis flüssig gemacht werden. Ja, das ist eine andere metaphysische Überzeugung. Und ob man damit einverstanden ist oder nicht, die westliche Philosophie hat sich grundsätzlich, sagen wir, bis ungefähr im 19. Jahrhundert auf dieses Modell festgelegt. Und das beginnt mit Platon und Aristoteles. Und das Kernwort ist Episteme, Wissen. Ja, aber dafür braucht man also eine Metaphysik, die dir sagt, ja, aber das ist eigentlich, entspricht das richtige Weltbild. Und du brauchst natürlich ein Medium, um zu überzeugen. Und das ist die Logik, nicht die Rhetorik in der westlichen Tradition. Also keine flammende Rede, sondern wenn du das sagst, ist das mit dem in Widerspruch. Du kannst das also nicht behaupten. Das ist Logik. Also auch wieder Regeln. Ich schaue mal auf die Uhr. Apropos Regeln. Ja. Vielleicht stoppe ich hier. Also ich habe jetzt, bin noch nicht fertig mit dem, was ich eigentlich heute sagen wollte. Das werde ich dann in der nächsten Sitzung weiterziehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Punkt gemacht. Wir haben noch 5 Minuten. Wenn noch Fragen sind, na, ich denke so, sicherlich in einer ersten Sitzung ist es wichtig, dass wir ein bisschen die Wellenlänge aufeinander abstimmen. Also, wenn Sie Fragen haben, können Sie das gerne tun. Bitte? Bitte? Ja. Also die in der Prüfung wird der Stoff von beide Veranstaltungen geprüft. Das heißt, Herr Enders wird mir sagen, was er in der Vorlesung oder in seiner Veranstaltung abgehandelt hat, und ich werde Herr Enders sagen, was ich gemacht habe. Wie das jetzt in der Praxis aussieht, das ist natürlich in dem Ermessen des Prüfers. Ja. Weitere Fragen? Bitte? Die werden in der Tat ins Internet gestellt. aber immer nachdem die Protokolle abgegeben worden sind. Also ich sage auch mal, weshalb Sie wissen, wir machen jetzt so eine Vorlesung. Das ist eigentlich ganz altmodisch. Also wo ich herkomme, da ist die Vorlesung ist ein völlig Modell, das wird gar nicht mehr gehandhabt. Dennoch bin ich ein großer Liebhaber von der Vorlesung, weil Sie da mal sehen können, wie ein Gedanke entwickelt wird. Und hier ist es, denke ich, doch wichtig, dass man dabei ist. Nicht nur um Fragen stellen zu können, aber auch um mal zu sehen, wie auf Dinge reagiert wird. Ja, also, und damit speichern Sie die Informationen nicht nur, sagen wir mal, zerebral, sondern auch ja, emotional. Das heißt, wenn gesetzt, es wird unheimlich spannend, und Sie haben das noch nicht mal gemerkt, dass es unheimlich spannend wird. Aber Sie spüren, dass die Temperatur in Ihrer Umgebung steigt und dass die Leute stiller werden. Also das kriegen Sie, wenn Sie einen Podcast hören, natürlich gar nicht mit. Ja, also diese Sensibilisierung, um das, was in der Vorlesung gesagt wird, also gut zu speichern, das sollten Sie sich nicht nehmen lassen. Darüber hinaus finde ich es gesellig natürlich, wenn viele Leute hier sind. Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche.